Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr kann nicht mehr vor dem Jahreswechsel verabschiedet werden. Das teilte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion MAST in einer SMS an die Abgeordneten mit. Sie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ein Haushaltsloch von 17 Milliarden Euro entstanden. Der Ampelkoalition ist es bisher nicht gelungen, sich darauf zu einigen, wo gespart werden soll.
Gestern Abend im Kanzleramt. Wieder Verhandlungen zwischen Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister über den Haushalt 2024. Wofür ist noch Geld da? Wo muss gekürzt werden? Heute wird klar, im Bundestag beschlossen wird der Haushalt in diesem Jahr nicht mehr. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, schreibt an ihre Fraktion: Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. Der Finanzminister sieht es gelassen, es sei keine Krise, wenn der Haushalt 2024 erst im nächsten Jahr durchs Parlament käme.
Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten.
Keine Panik, sagt auch die SPD. Es gebe zwar keinen Haushaltsbeschluss mehr in diesem Jahr, die politische Einigung in der Ampel aber wohl schon.
Unser Bestreben ist, dass wir damit in diesem Jahr zur gemeinsamen Verabredung auch noch vor Weihnachten kommen. Aber wir werden keine schlechten Kompromisse eingehen.
Die Union spricht von einer Regierungskrise. Der Ampelkoalition fehle die Kraft zur Einigung.
Sie hat keinen Plan von Zukunft und der Kanzler duckt sich weg. Das tut richtig weh. Sie muss sich fragen, ob sie die Kraft noch hat. Wenn sie die nicht hat, braucht es Neuwahlen für die Zukunft dieses Landes.
Der Bundeshaushalt 2024, er bleibt eine Baustelle.
Tina Hassel in Berlin. Was heißt das denn jetzt für die Bundesregierung?
Nun, ausgerechnet zur Halbzeit der Regierung muss die SPD zugeben, der Kanzler ist gescheitert mit seinem Plan, noch in diesem Jahr den Haushalt 2024 zu verabschieden. Für Olaf Scholz ist das ein Gesichtsverlust. Seine Zustimmungswerte stürzen auch dramatisch ab auf ein Rekordtief, wie der neue ARD-Deutschland-Trend heute zeigt. Für die Genossen ist es kein guter Start in ihren morgen beginnenden Parteitag, denn auch unter SPD-Abgeordneten ist die Verunsicherung inzwischen groß. Sobald der Finanzminister aus Brüssel zurück ist, wird weiter verhandelt. Am Sonntag könnte ein entscheidender Tag sein, denn das Ziel ist nun mit einer politischen Einigung in den kommenden Tagen wenigstens eine Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses noch vor Weihnachten möglich zu machen und damit Klarheit zu schaffen.
Und welche Folgen hat eine vorläufige Haushaltsführung?
Naja, wir haben es ja gehört, es ist nicht das erste Mal, dass so eine vorläufige Haushaltsführung greift. Aber normalerweise passiert das nach Neuwahlen. Damit werden alle nötigen Ausgaben sichergestellt, vor allem Sozialleistungen. Alle neuen Vorhaben muss ab dann aber der Finanzminister Lindner genehmigen. Und damit wird seine Position noch wichtiger.
Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Bei der Bahn beginnt in 2 Stunden der angekündigte Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr. Er soll 24 Stunden dauern. Die Bahn hat einen Notfahrplan erstellt, der etwa 20% der Züge vorsieht. Sie rät aber, Reisen zu verschieben. Die GDL will mit dem Streik ihrer Forderung Nachdruck verleihen, die Arbeitszeit im Schichtdienst zu verkürzen.
Am Abend rollen die meisten Züge noch, wie hier am Berliner Hauptbahnhof. Doch schon in etwa 2 Stunden wird der Fernverkehr weitgehend zum Erliegen kommen. Erste Verbindungen sind schon jetzt gestrichen.
Und ich wusste das nicht, dass hier gestreikt wird. Und jetzt wollten wir nach Essen. Fällt ja alles aus. Jetzt fahren wir nach Hannover, wenn das klappt. Und da werden wir dann abgeholt vom Freund, der uns dann nach Essen bringt.
Die Deutsche Bahn hat kein Verständnis für den Warnstreik der GDL. Das Vorgehen sei verantwortungslos.
Wir halten diesen erneuten Streik für unnötig und er ist auch unverhältnismäßig. Er trifft ja viele Millionen Menschen, ausgerechnet jetzt an einem Adventswochenende. Wir wollen zu Verhandlungslösungen kommen, aber das geht nur am Verhandlungstisch. Und wir fordern die GDL auf, den Streik abzusagen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Doch die Gewerkschaft ist auf Konfrontationskurs, wirft ihrerseits dem Konzern vor, nicht kompromissbereit zu sein, so der GDL-Chef bei Tagesschau 24.
Die Bahn, die sich weigert, mit uns über die Absenkung der Wochenarbeitszeit zu verhandeln, die sich weigert, einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter zu verhandeln, die legt doch die Ursache. Wer nicht über einen Sachverhalt verhandelt mit uns, der zwingt uns, auf die Straße zu gehen.
Im Fernverkehr gilt während des Streiks bis morgen 22 Uhr ein Notfahrplan mit etwa 20% des regulären Angebots. Die Bahn ruft dazu auf, gebuchte Reisen zu verschieben. Immerhin, weitere Streiks schließt die GDL bis Anfang Januar aus.
Der Europäische Gerichtshof hat ein wegweisendes Urteil zur Nutzung von Schufa-Bewertungen gefällt. Die Schufa ist ein Unternehmen, das Daten von Verbrauchern sammelt und daraus automatisiert deren künftiges Zahlungsverhalten ableitet. Dieser sogenannte Score darf nach dem Luxemburger Urteil aber nicht die einzige Entscheidungsgrundlage sein, etwa bei einer Kreditvergabe oder dem Abschluss eines Kaufvertrags. Die Schufa hat nach eigenen Angaben Informationen zu 68 Millionen Menschen in Deutschland.
Wie kreditwürdig bin ich? Aus Interesse hatte Tristan Leoluca Farinella bei der Schufa seinen Score-Wert angefordert, falls er mal den Stromanbieter wechselt oder einen Kredit braucht. Der Wert war relativ schlecht, das versteht er nicht und wehrt sich bereits dagegen.
Ich war total erschrocken und habe mich auch ein bisschen hilflos so dem System Schufa ausgeliefert gefühlt, weil ich gar nicht nachvollziehen konnte, wie die Bewertung zustande kommt.
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte dem Europäischen Gerichtshof in einem anderen Fall die Frage vorgelegt, ob das Scoring gegen Datenschutzregeln verstößt. Unternehmen liefern Daten, zum Beispiel über Vertragsabschlüsse oder Zahlungsmoral von Kunden, an die Schufa. Aus solchen Daten bildet die Schufa automatisiert einen Wert, den Schufa-Score. Wie genau sich der errechnet, teilt sie nicht mit. Der Score kann von Verbrauchern und von Unternehmern abgefragt werden, zum Beispiel bevor eine Bank einen Kredit vergibt. Der EuGH in Luxemburg entschied heute, das Scoring verstößt als automatisierte Entscheidung gegen EU-Recht unter einer Bedingung.
Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten, sofern der Abschluss eines Vertrags, wie etwa die Gewährung eines Kredits, maßgeblich von dem Scorewert abhängt.
Dazu sagt die Schufa heute, für viele Unternehmen sei der Score zwar wichtig, aber nicht allein entscheidend. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden dagegen findet, doch der Schufa-Score spiele oft eine maßgebliche Rolle. Dorthin geht der Fall nun zurück, um mit den Vorgaben aus Luxemburg über das Scoring in seiner aktuellen Form zu entscheiden.
Das Gerichtsverfahren zu diesem Thema ist also noch nicht zu Ende. Kurzfristig ändert sich für Verbraucherinnen und Verbraucher nichts. Trotzdem, das Urteil ist ein klares Signal, dass es bei einem Geschäftsmodell wie dem Scoring rechtliche Grenzen gibt und die Vorgaben des Datenschutzes zu beachten sind.
Die Kämpfe im Gazastreifen gehen mit unverminderter Härte weiter. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben zahlreiche Stellungen der Terrororganisation Hamas in der Stadt Khan Yunis im Süden an. Schwere Gefechte gebe es aber auch in anderen Regionen. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium wurden inzwischen mehr als 17.000 Menschen in Gaza getötet. In Israel wird zu Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka an die Opfer und Verschleppten der Hamas-Attacke vom 7. Oktober erinnert.
Tel Aviv am Abend. Angehörige der Geiseln fordern vor dem Verteidigungsministerium die Freilassung aller 138 Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden. Dunkelheit verschwinde, mach Platz für das Licht, singen sie hier. Ein Lied zum jüdischen Lichterfest Chanukka. Heute, vor 2 Monaten, wurden ihre Angehörigen von Hamas-Terroristen verschleppt. Viele von ihnen von dem Nova Musik Festival. Eine Ausstellung in Tel Aviv zeigt jetzt persönliche Gegenstände von Mordopfern und Verschleppten. Der Organisator des Festivals wurde selbst von den Terroristen verletzt. Wir haben diese Ausstellung im Gedenken an all unsere Freunde, die wir verloren haben, aufgebaut. An all die Menschen aus der Gemeinschaft, die am 7. Oktober gestorben sind. Wir wollen nicht nur, dass unser Land die Ausstellung sieht, sondern die ganze Welt. Währenddessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter, im Norden und vor allem in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee vermutet hier Anführer der Hamas und Geiseln. Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich weiter zu. Nicht nur in Khan Yunis, sondern auch in Rafah, an der Grenze zu Ägypten. Heute versuche ich, wenigstens ein paar Lebensmittel für meine Familie zu bekommen. Ja, es gibt Hilfe, die ankommt, aber es ist nicht genug für die Familien hier. Seit dem Ende der Feuerpause sind die Hilfslieferungen in den Gazastreifen zurückgegangen. Gestern entschied die israelische Regierung aber, mehr Treibstofftransporte in den Gazastreifen zuzulassen.
Im Zeichen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel vor 2 Monaten stand auch der heutige Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka in Berlin. Bundeskanzler Scholz entzündete gemeinsam mit Rabbiner Yehuda Teichtal das erste Licht des Chanukka-Leuchters vor dem Brandenburger Tor. Er sprach von einem Symbol der Hoffnung und Zuversicht. Für die Jüdinnen und Juden in Deutschland forderte Scholz Solidarität und Mitgefühl. Der jüdischen Gemeinde versprach er Schutz. Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem und an das Lichtwunder eines 8 Tage lang brennenden Leuchters. Das Verhältnis zwischen China und den EU-Staaten galt zuletzt als schwierig. Nun haben sich in Peking zum ersten Mal seit mehr als 4 Jahren wieder Spitzenvertreter der EU persönlich mit der chinesischen Führung getroffen. Doch wirklich näher kam man sich offenbar nicht. Das liegt auch an unterschiedlichen Auffassungen bei Handelsfragen.
Es sind Handelsthemen wie die Subventionen für chinesische Elektroautos, die das Treffen bestimmen. Fürs gemeinsame Foto wird eher verhalten gelächelt. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi will Handelsbarrieren für die schwächelnde Wirtschaft vermeiden. Er spricht viel von Gemeinsamkeiten und Positiven. Die Beziehungen zwischen China und der EU sind dabei, sich stabil und gut zu entwickeln, was den Interessen beider Seiten entspricht. Über die Beziehungen aber wollen diese beiden diskutieren. EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprechen unter anderem von Ungleichgewichten in den Handelsbeziehungen. Die Importe von China nach Europa sind deutlich höher als andersherum. Es gibt ein Handelsdefizit von rund 400 Milliarden Euro. Das ist doppelt so groß wie vor 2 Jahren. Das ist für viele Europäer ein Grund zur großen Sorge. Solche Ungleichgewichte sind einfach nicht tragbar. Am Ende kein gemeinsames Statement und die Ankündigung fortlaufender Gespräche. Deutsche Wirtschaftsvertreter in China haben sich konkretere Ergebnisse gewünscht.
Es ist weiterhin so, dass die ausländischen Unternehmen hier in China halt anders behandelt werden als die chinesische Wirtschaft und die chinesischen Unternehmen in Europa die gleichen Rechte genießen wie europäische Unternehmen.
Immerhin, es war das erste Mal seit 4 Jahren, dass sich beide Seiten von Angesicht zu Angesicht trafen.
In Deutschland ist die telefonische Krankschreibung von sofort an wieder möglich. Sie war während der Corona-Pandemie eingeführt worden, um die Arztpraxen zu entlasten. Nachdem diese Sonderregelung ausgelaufen war, hatte der Bundestag Ärzteverbände und Krankenkassen beauftragt, dauerhaft eine solche Möglichkeit zu schaffen. Das haben sie nun in ihrem gemeinsamen Bundesausschuss getan.
Es ist immer was los am Tresen in der Hausarztpraxis in Hamburg-Langenhorn. Wie gerade jeden Tag, jetzt in der Erkältungssaison.
Man ist permanent unter Zeitdruck. Man hat immer die Anzahl an wartenden Patienten im Nacken. Wir haben hier Patienten, die teilweise bis zu 3 Stunden warten mussten, weil sie eben eine Krankschreibung brauchten.
Dass dies seit heute auch wieder telefonisch möglich ist, entlastet vor allem die Akutsprechstunde. 35-40% ihrer Patientinnen und Patienten müssten jetzt nicht mehr vorbeikommen, schätzt die Hausärztin.
Die wenigsten haben wirklich die Infekte, die sich ein Arzt angucken muss, wo man wirklich auch entscheidet, Antibiotikum sofort oder vielleicht sogar einen Klinikaufenthalt.
Die neue, dauerhafte Regelung, die vom gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen wurde, greift, falls keine Videosprechstunde möglich ist, für Patientinnen und Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind und keine schweren Symptome haben. Die telefonische Krankschreibung ist dann maximal für 5 Kalendertage gültig.
In aller Regel wird es so organisiert werden, dass Sie in der Praxis anrufen. Die nehmen das auf und dann bekommen Sie einen Rückruf vom Arzt, von der Ärztin.
Kritik an der Einführung kommt von den deutschen Arbeitgeberverbänden. Damit wird eine Krankschreibung qualitativ entwertet, obwohl sie Grundlage für eine Lohnfortzahlung ist. Dies wird auch einen negativen Einfluss auf den Betriebsfrieden haben, da eine Untersuchung in einer Praxis stets Grundlage für eine gesicherte Diagnosestellung war. Hausärztin Claudia Wengert dagegen hofft, durch die Einführung wieder mehr Zeit für ihre Patienten zu haben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. Dezember.
Ein neuer Tiefausläufer bringt uns von Westen gefrierenden Regen oder Schnee mit erheblicher Glättegefahr. Dahinter folgt deutlich mildere Luft. Im Laufe der Nacht fällt in der Westhälfte zum Teil gefrierender Regen oder Schnee, im Osten und Südosten noch trocken und dort beginnt der Tag mit Wolkenlücken. Sonst ist es meist bedeckt und der teilweise gefrierende Regen oder Schnee verlagern sich Richtung Osten. Im Westen entspannt sich die Glättesituation später wieder. Im äußersten Westen heute Nacht knapp über 0 Grad, im Südosten dagegen strenger Frost. Im Norden und Osten morgen Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, sonst 2 bis 8 Grad. Am Samstag im Osten und Südosten noch etwas Regen oder Schnee, sonst vorübergehend trocken, bevor von Westen neue Regenwolken auftauchen. In den folgenden Tagen erwartet uns unbeständiges, teilweise windiges und sehr mildes Wetter.
Um 22.15 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um die Halbzeit der Ampelkoalition und das Umfragetief von Kanzler Scholz. Dazu ein Interview mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Außerdem eine Reportage vom Chanukka-Fest in Israel im Zeichen der Trauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.